Herzlich willkommen zur Episode 115. Wieder ein spannendes und wichtiges Buch heute auf unserer Leseliste. Conflict Culture Playbook. Wie du Konflikten einen Raum gibst, sie konstruktiv klärst und Beziehungen stärkst. Zwei Autoren, Autorin hat das geschrieben, der Hendrik Mostert und die Dana Hoffmann im Murmann Verlag und auch ganz aktuell das Buch im September 24 erschienen. Und das Thema Konflikte spielt ja in Unternehmen immer eine Rolle, auch wenn es vielleicht etwas unterschwellig ist und nicht so gerne an der Oberfläche geklärt wird. Und genau deswegen geht's ja in dem Buch darum, wie wir persönlich und vor allem im Team und in einer Organisation besser in Zukunft mit Konflikten umgehen können. Dazu habe ich mir heute wieder die liebe Nicola Stephan an das Mikro geholt. Du hast mir auch vorgeschlagen und ich sag mal, hallo Nicola, herzlich willkommen und erzähl doch gleich, wo du auf dieses Buch gestoßen bist.
Ja, hallo liebe Angela, ich freue mich total, dass wir uns mit diesem Buch treffen. Tatsächlich ist mir das Buch aufgefallen, als es erschienen ist, Ende 2024. Und ich habe es dir vorgeschlagen, weil ich dir immer gute neue Bücher vorschlage, die mir über den Weg laufen. Du hast dann gleich gesagt, na Nicola, wie wäre es, wenn wir beide das besprechen? Und im ersten Moment dachte ich so, hä, wieso gerade das Buch, passt das wirklich und passe ich da jetzt dazu? Habe trotzdem Ja gesagt und rückblickend ist es einer der Fälle, wo ich sagen muss, das ist so ein Buch, das mich dann gefunden hat über diesen Weg. Und erst durchs Lesen und durchs Durcharbeiten war für mich klar, dass, also da habe ich voll Feuer gefangen und das war einfach genau das richtige Buch, das ich gern mit dir besprechen möchte. Also ich bin sehr begeistert.
Ja. Ja, und ich bin auch aus verschiedensten Gründen sehr begeistert von dem Buch. Wir haben ja auch schon mal Werte wirken besprochen von Martin Permanty. Meine Güte, ich glaube, das ist auch schon bestimmt 2 Jahre her, 3 Jahre.
Ja, mehr sogar, glaube ich, ja. 3, glaube ich, ja.
Genau. Und erstens, das Buch selber ist so liebevoll aufgebaut und gestaltet. Voll. Allein dafür, also ich habe hier auch mal, meistens habe ich es ja als Kindle, aber dafür lohnt es sich, das Hardcover zu holen, weil es einfach so wundervoll zum Gucken, zum Blättern und hin und her lesen ist. Und das Zweite, warum es mich auch bewegt hat, jetzt vom Thema her, ist ja tatsächlich, dass Konflikte eher sowas sind, wird unter den Teppich gekehrt. Ne? Also so erlebe ich das. Mhm. Das ist mit negativen Gefühlen behaftet. Da möchte man nicht drüber reden. Und wenn, dann ist immer eher so, sag ich mal, die Gerüchteküche, die Kaffeeküche im Hintergrund, die, wo man über Konflikte redet, aber wo der oder diejenige, die es betrifft, gar nicht dabei sind und, und. Also hat viele negative Konsequenzen. Und dieses Buch ist insofern großartig, weil es eben ein Plädoyer dafür ist, den Konflikt als etwas konstruktiv Positives zu begreifen und daraus eine, sag mal, eine resiliente Organisation zu gestalten. Das fand ich für mich so ein ganz wichtiges Erkenntnismoment. Und was genau und wie die das machen, darüber reden wir ja gleich. Vielleicht magst du noch mal aus deiner Sicht sagen, was dich so als großes Ganzes schon mal bewegt bei dem Buch.
Ja, super, dass du das ansprichst, weil tatsächlich sehe ich da auch eine totale Parallele zu dem Buch von damals. Also das ist einfach konzeptionell und auch visuell so ansprechend aufbereitet. Das hatte ich bei Werte wirken damals auch total toll gefunden. Also das ist etwas, was das Lesen einfach schön macht und was Freude macht. Gleichzeitig dieses Greifbarmachen von Methodiken, also indem sie wirklich Schritt für Schritt auf gewisse Methoden eingehen, die im Grunde jeder und jede sofort einsetzen kann. Das finde ich auch ganz, ganz toll, weil es einfach viel, also etwas sehr Wichtiges für viele greifbar macht. Und auch eine Parallele, es ist ja im Grunde so ein komplexes, weites Feld, das Thema Konflikte, wie du gerade gesagt hast, das ist ja im Unternehmenskontext allgegenwärtig. Also ich beschäftige mich auch viel mit Team- und Organisationsentwicklung. Letztlich ist es immer ein Thema, was überall so ein bisschen mitschwingt, aber natürlich auch privat. Und wie Sie ja auch in dem Buch sagen, kaum jemand von uns hat ja jemals gelernt, mit Konflikten umzugehen. Die werden ja ganz oft als was Negatives betrachtet. Also es ist ein riesiges Feld und Sie schaffen es wirklich, auf diesen doch relativ wenigen Seiten letztlich in einem Buch, das so klar auf den Punkt zu bringen. Also das macht einfach Freude, wenn das jemand so toll umsetzt. Deswegen macht es auch einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, genau. Und um das für die Leserinnen und Leser auch nochmal klar zu machen, das Buch, es geht ausschließlich um Konflikte im Arbeitsumfeld, also nicht um meine Beziehung oder mit
Genau.
mir oder so. Also das ist nochmal wichtig, finde ich, zu betonen, dass man das von der Erwartungshaltung her. Und was ich da beim Einstieg schon einfach nochmal so einen wunderbaren Aha-Moment für mich fand, also wobei so im Nachhinein denkt man, ja, ist ja eh klar, aber es, alle Dinge werden wirklich immer noch mal so klar auf den Punkt gebracht. Das mag ich ja immer total gern. Und
Voll, total.
da ist am Anfang eben gleich, was ist denn eigentlich ein Konflikt? Und die treten nicht auf, weil jemand versagt hat oder weil jemand laut wird und wir uns anschreien, sondern, und das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, finde ich, Konflikte entstehen im organisatorischen Umfeld, aber eigentlich auch privat, weil Menschen unterschiedliche Strategien wählen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn man
Genau.
diesen Satz, ich sag mal, auswendig ins Hirn bimst oder auf dem Zettel schreibt, dann nimmt es jegliche Schärfe erstmal, wenn ich so über einen Konflikt nachdenke. Und deswegen hat mir das total gut gefallen. Und für mich war da gleich dann der Folgegedanke, okay, dann gibt es eigentlich immer nur zwei Arten von Konflikten, also oder zwei Fragen, die ich mir stellen kann. Haben wir das gleiche Bedürfnis und eine andere Strategie oder haben wir unterschiedliche Bedürfnisse? Bist
Ja,
du
das
mit
ist
mir
eben
mit den
dieser,
zwei Fragen, ne? Genau.
ja, das ist diese wunderbare Grundhaltung, die da dahinter steckt. Deswegen habe ich vorhin gemeint, das bezieht sich im Grunde auf alle Bereiche des Lebens, aber das Buch natürlich nur auf auf das Thema Organisation. Wenn wir davon ausgehen, dass, wie du sagst, dass es immer nur um unerfüllte oder nicht ganz gut erfüllte Bedürfnisse geht, dann ist auch diese Haltung da, im Grunde tut immer jemand etwas für sich und die eigenen Bedürfnisse und gar nicht so sehr gegen jemand anderen, was aber oft als Eindruck entsteht, wenn Konflikte schwelen oder herrschen. Na, der ist böse zu mir, der macht es gegen mich. Im Grunde machen Menschen kaum jemals etwas wirklich gegen jemanden, sondern für sich und in dem Fall für die eigenen Bedürfnisse. Und das ist eben etwas, was wir brauchen, damit wir uns gut fühlen, dass die Bedürfnisse erfüllt sind. Und das finde ich diese schöne Grundhaltung in dem Buch, dass es im Grunde darum geht, uns alle viel klarer darüber zu werden, was sind unsere Bedürfnisse und was können wir tun, um auf die einzugehen und wie können wir verstehen, dass gleichzeitig andere Menschen andere Bedürfnisse haben und dass es da so eine Art von Balance geben soll, ja.
Und da fand ich auch nochmal sehr schön, also Sie sagen dann ja, der erste Schritt ist immer Klärung und Sie bringen nachher, da reden wir ja auch gleich noch drüber, wirklich praktikable Methoden und Tools, wie wir uns jetzt mit dem Thema Konflikt auseinandersetzen können. Aber eben das, und ich mag auch den Sprachstil so gerne, nur so als ein Beispiel. Ja, erst wenn wir den Nebel weggeblasen haben, wird sichtbar, was bis dahin im Trüben, Verborgenen lag, Bedürfnisse, Gedanken und Prägungen. Und das finde ich aber immer so, mag ich halt sehr gern, aber auch eben diese Klarheit zu haben. Und für mich zieht sich eigentlich auch immer durchs ganze Buch, ist natürlich der Umgang mit Konflikten, das Lernen von offener Kommunikation. Also von offener Bedürfniskommunikation, das ist für mich der erste Schritt. Ich muss erst mal lernen, weil das haben wir auch nicht gelernt, über meine Bedürfnisse zu reden und die Art, wie ich fühle und ticke. Also im noch nicht Konfliktfall. Und wenn ich das gelernt habe im Zwischenmenschlichen, dann kann ich auch viel besser mit Konflikten umgehen. Oder vielleicht kann ich dann erst mit Konflikten umgehen. Und das zieht sich auch sehr gut durch das Buch.
Total, ja, Sie haben ja da auch zwei so Aussagen, die ich da auch ganz toll fand. Einerseits das beste Heilmittel bei Konflikten ist Reden. Also klar, da kommt vieles davor, aber im Grunde geht es immer darum, diese Perspektiven auszutauschen, weil diese Empathie füreinander ja nur dadurch entstehen kann. Und das andere war auch so eben das, was du vorher schon angesprochen hast. Wir haben immer so dieses Bedürfnis, negative Gefühle, die vielleicht entstehen, wegzumachen oder Bedürfnisse, die wir vielleicht nicht gut finden, wegzumachen. Im Grunde geht es immer darum, alles anzuschauen und alles offen anzusprechen oder zumindest offen zu erkennen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, na, dass wir wissen, was sind unsere Bedürfnisse und was brauche ich jetzt eigentlich? Und das geht halt ganz oft unter, weil wir es eben auch alle nicht gelernt haben. Und je offener da der Umgang, desto besser das Miteinander. Ja, das zeigt sich in allen Methoden, die Sie da anführen.
Ja, da finde ich auch einen schönen Punkt, den du jetzt auch mit angesprochen hast, wenn es um dieses Miteinander reden geht und über Gefühle am Arbeitsplatz zu reden. Da machen sie eine Unterscheidung auf, die mir also in dieser Klarheit nicht bewusst war. Was sind Gefühle und was sind, sie nennen es Pseudo-Gefühle? Ganz, ganz,
Großartig, ja.
ganz großartig, weil Gefühle sind einfach. Ich sage jetzt mal, Sie nennen es, echte Gefühle sind Reaktionen auf ein Erlebnis oder eine Erfahrung. Also einfach eine Reaktion, eine, ich sag mal, Sie sagen ja, Gefühle werden gefühlt und nicht gedacht. So
Genau.
ein schöner Satz.
Das ist wunderbar, ja.
Also das ist das, was jetzt, ich sehe was, was mich freut und lächle, ich habe ein Gefühl der Freude. So. Aber was wir oft machen, ist, wir interpretieren das Handeln des anderen. Wir machen eine Bewertung dessen und dann ist es eben kein Gefühl, sondern das nennen sie eben Pseudo-Gefühl, weil wir die Situation gleich immer mitbewerten und denken, warum macht er das? Oder der macht das, um mich zu ärgern oder all diese Dinge. Und das ist schon ein Schritt zu weit. Und das zu lernen, ich glaube, das muss man wirklich lernen, einfach mal eine Situation neutral als, das ist passiert und so hat es auf mich gewirkt. Punkt.
Genau.
Das kommt da super schön rüber.
Total. Ja, also den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben, Gefühle werden gefühlt, nicht gedacht, weil was machen wir oft? Es passiert etwas, das ist einfach nur mal eine Beobachtung, die wir machen können. Und dann rutschen wir schnell von, ich bin in der Situation, das macht mich vielleicht traurig oder ich fühle mich da allein oder einsam. Aber was wir oft machen, ist eben nicht das Fühlen, sondern die Interpretation, wie du es gerade gesagt hast. Ich werde ausgegrenzt oder ich werde hier verletzt oder ich bin benachteiligt. Ne? Das sind aber im Grunde keine Gefühle und das meinen sie mit Pseudo-Gefühle. Dann würden wir oft sagen, na, wie geht's dir? Naja, ich fühle mich da total benachteiligt oder ich bin da total ausgegrenzt. Ne? Im Grunde ist es aber nur eine Interpretation einer Situation, die noch nichts mit einem echten Gefühl zu tun hat. Und je klarer wir diese Unterscheidung schaffen, desto leichter wird es auch, darüber zu sprechen.
Und ich weiß, wenn wir jetzt so drüber reden und auch wenn ich bei so einem Buch lese und drüber nachdenke, klingt immer alles so, na klar und selbstverständlich. Nur in der echten Situation sieht die Welt immer anders aus.
Total, ja.
Und da fand ich auch noch mal schön, weil natürlich jetzt das ist ein kleiner Abschnitt im Buch, aber ich glaube, der findet auch, ist auch gut, noch mal darüber nachzudenken, gerade im Rahmen von, hey, wir wollen New Work, wir wollen Agilität und wir wollen mehr Verantwortung gemeinsam übernehmen und. Dann ist das ist eben kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du brauchst ja eine extrem gute Kommunikations- und Konfliktkultur, um mit diesen Situationen umzugehen. Und da sagen sie zu Recht, oh Gott, und das hat ja endgültig keine Führungskraft gelernt, wie wir da zwischenmenschliche Beziehungen pflegen. Und da fand ich es nochmal gut. Da schreiben sie dann, wenn du eben nicht ausreichend gerüstet bist für solche Situationen als Führungskraft, dann greifst du auf das Strategieset zurück, das du aus deinem Privatleben kennst.
Genau.
Finde ich total gut und nämlich Vermeidung,
Total.
Verleugnung, Wutausbrüche, Beschwichtigungen, oberflächliche Lösungen auf der Sachebene, faule Kompromisse oder Nachgeben. Und weil das auch immer so ab und zu mal mitschwingt, natürlich kann man dann mal für sich reflektieren, aus welcher privaten Umgebung komme ich, also was habe ich gelernt? Und bei mir ist es halt so, für mich ist Konflikt also ganz schrecklich, also ich bin immer auf der Vermeidungsebene, weil ich nie gelernt habe. In meiner Familie, meine Eltern haben nie vor uns einen Konflikt ausgetragen. Ich nehme an, sie hatten welche, keine Ahnung. Aber da war immer so dieses Familie ist Harmonie. Und bei anderen Familien ist es vielleicht dieses, und Vater schimpft gleich und poltert los oder die Mama. Und dann übernimmt man diese Prägung. Und da einfach mal für sich klar zu machen, wie bin ich denn da gepolt? Und da auch wieder zu verstehen, warum reagiert ein anderer so, wie er reagiert.
Voll. Also deswegen meine ich auch, das kannst du gar nicht begrenzen auf das Thema Organisation, weil es so umfassend wichtig ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Was sind die eigenen Muster oder wo gehe ich da schnell rein? Ja, das hast du gerade erzählt. Ich kenne es total von mir selbst. Also Konflikte, die lösen in mir teilweise richtig Panik aus. Um Gottes Willen, was passiert dann? Passiert dann was Schlimmes? Ja, das denkst du natürlich nicht, aber das fühlst du. Somit vermeidest du viele Konflikte. Und jeder hat so seine eigenen Muster. Das heißt, du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, so, also in der Arbeit werde ich jetzt das und das anwenden und dann geht das Thema Konflikte total leicht von der Hand. Du bist ja trotzdem du. Und die Gefühle und die Muster und die Dynamiken, die in dir auftauchen, die sind ja trotzdem da. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und deshalb ist dieses Thema so extrem wertvoll auch, ja, in jedem Bereich.
Da kommt dann wieder sehr schön, also wie gesagt, wirklich diese gestalterischen Elemente ganz großartig. Und dann haben Sie ein Bild, das finde ich auch noch mal gut, warum in Organisationen und in Teams Konflikte immer sich so dramatisch auswirken. Also jetzt nicht im Sinne von Drama, alle schreien und weinen, sondern auch auf Arbeitseffizienz, auf das Klima in einem Unternehmen. Da ist dieses Mobile so schön, wenn du das vor Augen hast. Du siehst einfach innerhalb eines Mobiles, siehst du so kleine Pünktchen und darunter hängen immer noch welche. Das sind einfach die einzelnen Menschen in der Organisation. Und die schweben in einem wunderschönen Gleichgewicht. Und wenn jetzt in irgendeinem Team irgendwo sage ich mal, ein Gewicht dazukommt durch einen Konflikt, durch eine Spannung, dann zieht es an der Stelle eben runter und bewegt alle anderen auch. Das finde ich so gelungenes Bild, dass man eben nicht
Das Bild ist
sagen
toll,
kann,
ja.
ein Konflikt ist irgendwas Isoliertes zwischen der Nikola und der Angela und die sollen das mal unter sich selber ausmachen. Das wird sich schon wieder einpendeln. Das sind wir genau bei dem Begriff, ne? Sondern man muss auch mal immer hingucken, welches Gewicht zieht da eigentlich jetzt gerade wo alle runter? Und je nachdem, also nicht bei jedem Konflikt, aber je nachdem macht es auch Sinn, Konflikte im Team zu lösen und nicht immer nur unter zwei Augen.
Total, ja. Und das ist eben diese systemische Haltung, die Sie da ja auch mit einfließen lassen in Ihre Konzepte. Also, dass es nie darum geht, und das sagen Sie auch so schön, es geht immer darum, dass hier ein System ist, wo unterschiedliche Dynamiken wirken, sage ich mal. Und es geht nicht so sehr darum, da ist einer böse, der andere das Opfer und wir müssen die Situation jetzt klären, sondern das ist oft viel komplexer. Und wie du das gerade so schön beschrieben hast, wenn sich irgendwo im System dann eine Kleinigkeit ändert, dann wirkt es auf das Ganze an, das komplette andere System mit. Und da ist eben diese Empfehlung von Ihnen, das fand ich auch total interessant, deswegen machen diese Methodiken auch so viel Sinn, eben das nicht auf diese zwei Personen so zu begrenzen, sondern speziell in einem Team auch wirklich zu schauen, dass alle an der Klärung gewisser Konflikte oder Spannungen, das nennen Sie ja als Vorstufe, beteiligt sind, so dass eben alle an diesen Lösungen und an diesem Gleichgewicht zusammenarbeiten können.
Wobei das für mich, also da habe ich so ein bisschen gezögert, das ist für mich schon High-End-Level-Stufe. Solche Konflikte wirklich im Team zu klären. Also das würde ich jetzt, also ich persönlich würde das jetzt nicht empfehlen, dass man gleich einsteigt und sagt, hurra, wir haben das Buch gelesen, ab jetzt werden alle Konflikte im Team geklärt. Also für mich ist da ein bisschen Vorarbeit zu
Ja,
leisten.
ich glaube, so ist es auch nicht gemeint, ne? Also dass da wirklich, dass sich alle hinsetzen und den Konflikt klären. Aber das ist nicht so ein, manchmal ist es ja fast so ein Tabu. So, jetzt schließen wir uns irgendwo ins Kämmerlein ein, bis die zwei sich wieder einbekommen haben und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ne? Und so läuft es aber nicht. Also dass da viel mehr Transparenz im Grunde da sein sollte, um da so einen offeneren, entspannteren Umgang damit zu finden. Und dann sind wir ja wieder bei dem Thema, dass der Konflikt an sich ja nicht böse ist, sondern im Grunde so eine Entwicklungschance ist. Ja, wie wollen wir denn das künftig für uns gelingender gestalten. Um das geht es ja oft. Und das ist eben meistens nicht isoliert zwischen zwei Personen.
Nee, genau. Und für mich war dieses Bild einfach nochmal sehr schön. Das kann man sehr gut mal in einer Beratung verwenden, finde ich. Manchmal, wenn Führungskräfte insbesondere die Vermeidungsstrategie fahren, ne? Oder Verdrängungsstrategie. Ich duck mich weg. Kenne ich einige Menschen, die sind einfach so, ich duck
Klar.
mich weg, das wird sich schon wieder einpendeln. Dass
Es wird
das
von selber
einfach.
wieder.
Irgendwie machen die das schon untereinander sich aus, sich einfach nochmal klar zu werden, so ein Konflikt, wenn da ein Gewicht an der einen Stelle zieht, dann zieht es, dann wirbelt das das ganze Mobile durcheinander. Und wenn ich nicht eingreife und für ein Gleichgewicht wieder sorge, ist es vollkommen offen, ob sich das einpendelt oder nicht auch. Und das,
Ja, und in den
glaube
meisten Fällen tatsächlich nicht, na, ne? Muss man uns
ich.
jetzt ganz ehrlich mal sein. Also, wie viele Konflikte kennst du, die sich von selbst wieder super ergeben haben? Also im Grunde ist es fast immer ein Irrglaube.
Ich habe sehr gelacht bei einem Kapitel. Ich weiß nicht, ob du ahnst, was
Warte
jetzt
mal, soll ich
kommt.
raten? Warte mal, lass mich eine Sekunde, weil jetzt kenne ich dich doch schon ein bisschen. Aber ich habe ja auch geglaubt, du suchst dir da diese eine Methode, wo du dann gesagt hast, die suchst du dir gar nicht. Also erhelle mich, ich glaube, ich
Also,
weiß
nee, der Stuhlkreis und die Vorurteile.
es. Oh ja, richtig. Da habe ich mal schon gedacht, dass du lachen wirst. Richtig, ja.
Also, und ich fand es aber ein sehr schönes Kapitel, aber also wenn ich bei
Ja.
Steuerberaterinnen und Steuerberatern unterwegs bin, da ist der Stuhlkreis irgendwie, da stellt sich ja sofort bei jedem die Nackenhaare
Oh
auf, ne?
ja,
So.
nicht nur bei den Steuerberatern, das kann ich dir sagen, ja. Ja.
Aber ich finde es ein so schönes und gelungenes, ein kleines Kapitel, weil wenn man es nochmal wirklich überlegt, Sie sagen ja auch, wir müssen dringend mit den Vorteilen aufräumen.
Ja. Ein
Was?
Hoch auf den Stuhlkreis,
Ein
sagen
Hoch
sie.
auf den Stuhlkreis.
Ja.
Genau. Aber was mir dann nochmal klar geworden ist, warum der so wirkungsvoll ist, und das ist er ja faktisch, kann man einfach mal sagen, er ist faktisch wirkungsvoll für zwischenmenschliche Kommunikation. Und wenn wir mal in unsere Vergangenheit gucken, sieht man, dass am Lagerfeuer
Genau.
diese Ting oder diese, also in vielen Kulturen, dieses im Kreis sitzen, eine hohe Beziehungsfunktion erfüllt, weil, und das ist auch nochmal das Wichtige, alle sind in Beziehung durch den Kreis. Es gibt keine Barrieren und auch keine Hierarchien. Das finde ich einfach, das
Absolut.
muss man sich klar machen, auch wenn man immer drüber lächelt und sagt, ja, das sind irgendwie die, das sind die und die, die esoterischen, die jetzt da irgendwie gleich Räucherstäbchen anzünden,
Und Klangschale, ja.
Klangschale, sondern einfach klar machen, das hat eine beziehungsförderliche Funktion und deswegen kann man im ersten Moment gerne noch drüber lächeln, aber machen sollte man ihn trotzdem. Ich
Absolut,
plädiere dafür.
ja. Ja, absolut. Ich liebe auch Stuhlkreise und jetzt im Beratungskontext habe ich das auch sehr oft erlebt. Entweder unausgesprochen oder sogar ausgesprochen wie Stuhlkreis oder was, so als würden wir jetzt gleich gemeinschaftlich meditieren oder sowas, was auch seinen Sinn haben könnte. Aber es besteht wirklich noch Berührungsangst damit. Und wie du sagst, also jeder und jeder, die sich damit beschäftigt hat, was der Sinn eines Stuhlkreises ist, macht es im Grunde ja nicht nur gefühlt gut, sondern einfach sehr, sehr logisch, dass das wichtig ist, so ein Setting zu schaffen, na? Dass eben keine Barrieren da sind, wie du sagst, dass keine unterschiedlichen Abstände sind, dass wir uns alle sehen können. Also das ist im Grunde ein logisches Kommunikationstool, wenn du so willst, ja.
Ja, genau. Und da war es zwar an einer anderen Stelle, aber das passt dann nochmal ganz gut. Da war auch nochmal ein so netter Spruch, nämlich wo funktioniert zwischenmenschliche Konflikte, die Lösung, wo funktioniert das nicht? Und sie sagen, Kachelansicht statt Kaffeeküche. Also Kachelansicht sind in irgendeinem Online-Meeting und sehen uns in Kacheln oder stehen wir in der Kaffeeküche im Kreis? Es ist ja auch so dieses, warum sind bei der Party immer alle in der Küche? Weil da gibt es keine Stühle und wir stehen dann, die sich unterhalten, stehen mehr oder weniger in einem lockeren Kreis und unterhalten sich in dieser Gruppe. Also ist ja auch nochmal, kommt ja dazu, aber das Kachelansicht statt Kaffeeküche.
Ja, Ja, das stimmt, jetzt weiß ich es auch wieder, ja. Ja, das bringen sie einfach immer und immer wieder so schön und so klar auf den Punkt, ja. Das ist auch einer, also wie gesagt, das macht dieses Buch auch einfach schön zu lesen, ja.
Ja, genau. So, und bevor wir jetzt zu den Methoden kommen, habe ich noch einen Punkt, den ich wirklich großartig, also ich finde alles großartig, aber den auch nochmal besonders erhellend großartig finde. Beim Dreieck der Konfliktkultur schreiben Sie, es gibt zwei Treiber, die die den Umgang mit Konflikten bestimmen. Das ist der Kooperationswille und die Kompromissbereitschaft. Und da haben die eine
Ja.
Matrix drin, der Hammer. Wirklich der Hammer.
Sensationell, ja.
Also, wo es
Voll.
eben ist, gering hoch, in der einen Ebene der Kooperationswille, in der vertikalen und in der horizontalen die Konfrontationsbereitschaft und dann eben diese vier Felder, diese Quadranten und wo du dich gerade bewegst. Also hat mich, also das werde ich sicher für mich immer wieder jetzt einsetzen. In welcher Art Beziehung lösen wir gerade den Konflikt? Also mit welchen Treibern? Und da ist eben so diese, also wenn beides gering ausgeprägt ist, sagen Sie ja, da geht es um Vermeiden, Flüchten, Beenden. Das habe ich für mich nochmal als Stichwort notiert. Das ist für mich angstorientiert. Dann, wenn Kooperationswille gering, Konfrontationsbereitschaft hoch, da geht es ums Dominieren und Konkurrieren. Das ist für mich machtorientiert. Dann habe ich, wenn du sagst, Konfrontationsbereitschaft gering, Kooperationswille hoch. Das ist Nachgeben, Aufopfern, Entgegenkommen. Das ist für mich harmonieorientiert. Und dann eben das Ideal, Kooperation und Konfrontationsbereitschaft ist beides hoch. Das ist dann für mich tatsächlich erst lösungsorientiert.
Und vor allem dieses Integrieren unterschiedlicher Sichtweisen steht auch noch mal hier. Also ich habe mir das auch notiert und diese Skizze gemacht. Rechts oben ist das Herz sozusagen. Da würden wir gerne alle hin. Und ich finde, es zeigt so wahnsinnig gut, in welche Muster wir schnell rutschen. Ja, also sind wir dann eher die, die dann dominieren und drüber trampeln über andere? Oder sind wir eher die, die nachgeben und dieses Aufopfern? Also das macht es so klar auch nochmal für die Selbstreflexion, ja, aber natürlich auch für die Reflexion im Team. Wo stehen wir denn da tendenziell? Und ich finde, du hast es mit deinen Begriffen auch nochmal richtig gut auf den Punkt gebracht, ja. Könnte man hier ergänzen.
Genau. Und mit dieser Matrix, finde ich, findet man jetzt nochmal gleich einen guten Übergang in diese Methoden und Tools, weil natürlich zeigen sie insgesamt Zins, jetzt habe ich doch nicht mitgezählt, habe ich sie irgendwo gesamt gezählt, erwarte mal 5, 13 und 9, 22 Methoden und Tools zeigen sie. Wie du jetzt dahin kommst, also wie du eben Konflikte bearbeiten kannst oder zwischenmenschlich schon jetzt mal Vorstufen einziehst, damit sich die Mitarbeitenden miteinander auf dieser kommunikativen Ebene, auf dieser Beziehungsebene gut verstehen. Und da fand ich es ganz spannend. Ich bin ja dann, hab dann fest, ich bin doch ein Zählmensch.
Was?
Ein Zähl- und Zahlenmensch. Weil ich habe gezählt, ne? Also sie haben übrigens auch diese Methoden toll gezeigt. Immer wie viel Zeit bedarf, geht es um Individuum, Team oder Organisation, wie viele Teilnehmer sind dabei, was braucht man dafür und welcher Erfahrungslevel. Also ist es für Einsteiger eins, zwei Mittler oder drei Profis. Und drei heißt in der Regel immer, du brauchst einen externen Moderator. Ich würde auch bei zwei das schon zum
Ja,
Teil.
das empfehlen Sie auch so ein bisschen, ja, dass es jemand macht, der ungefähr weiß, wie das geht, ja.
Was auch Sinn macht. Und dann habe ich ihm nachgezählt und gesagt, okay, auf Level 1 gibt es 5 Methoden, auf Level 2 gibt es 8 und auf Level 3 gibt es 9. Also ist tatsächlich
Oh, siehst du
so.
mal, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja.
Baut sich auf. Und was ich auch spannend fand, ist, im Bereich Individuum, also im ersten, sind die meisten auf Level 1, also 4 und 2 auf Level 2. Und im Bereich Team ist nur einer auf Level 1, 5 auf Level 2 und 9 auf Level 3. Finde ich
Ja,
auch.
klar, da wird's komplexer, ja.
Genau, da wird es schon. Und bei Organisation gibt es gar keine Methoden dazu, sondern da geben sie eine Reiseroute-Empfehlung. Also wie komme ich
Genau.
jetzt dahin? Das fand ich sehr, sehr schön. Und für mich hat einfach diese Zählung gut nochmal aufgezeigt, startet immer beim Individuum. Das ist am einfachsten und jeder kann mit sich oder mit einem Buddy, also es sind ja auch so Zweierübungen dabei, kann da einfach mal reinstarten. Wie bin ich drauf? Wie ticke ich eigentlich, wenn es um Konflikte geht? Und wie gehe ich mit meinem Gegenüber besser um? Das finde ich einfach einen schönen Weg zu sagen, startet auf Level 1 mit Individuums. Übungen.
Total. Also wie bei allem ist es ja immer gut, mal zu schauen, wie ist es denn bei mir, na, bevor ich dann das Größere anpacke. Aber das ist auch sicher, wie du sagst, also das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber das macht natürlich total viel Sinn, dass das Level 1 ist, weil da vieles drinnen ist, was jeder von uns sofort mal machen kann. Na? Und das ist ja auch das Schöne irgendwie an dem Buch, dass es sehr anfassbar ist. Und deswegen, also absolut, macht absolut Sinn, dass man zuerst aufs Individuum blickt, dann auf Team und dann auf die Organisation, also diese drei Ebenen der Organisation so Schritt für Schritt durchgeht, ja.
Ja, genau. Und ich mache meine zwei Übungen also die mich sehr sofort angesprochen haben auf der Ebene Individuum, erwähne ich jetzt nur ganz kurz, weil ich würde gern mehr Zeit nochmal dir geben für diese Restorative Circuits. Also das eine ist wirklich, und das ganz, ich finde es ja fast schon goldig, die Übung Bedürfnisgläser heißt die. Und sie sind bildlich, man stellt sich 12 Gläser hin, kann die beschriften mit bestimmten Bedürfnissen, also Sicherheit, Freude, Abenteuer, Neugier. Sie machen da auch Vorschläge, gibt es auch im Anhang so eine ganze Liste davon. Und dann könnte man jetzt spielerisch diese Gläser füllen im Sinne von, wie gut ist dieses Bedürfnis für mich gerade erfüllt, Füllstand, passt wieder vom Sprachbild. Und dann gieße ich halt einfach jeweils Wasser ein und dann reflektiere ich für mich, woran liegt. Und die sagen natürlich auch, bitte, es werden nie alle 12 Gläser bis zum Rand hin gefüllt sein. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Aber ich finde es so als Reflexionsübung schon mal sehr schön Einstieg, um mit sich selber mal ein bisschen ins Reine zu kommen. Hat mir total gut gefallen.
Absolut. Ja, weil was bis dahin wahrscheinlich der Fall sein wird, ist, dass wir uns das ja nie so klar angeschaut haben, was sind jetzt die einzelnen Bedürfnisse. Ne? Ich meine, wer macht das im Alltag und erst recht im Unternehmenskontext, ne? Sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es zwar wahrscheinlich so zwei, drei Dinge, die in einem wabern, ja, das ist mal wichtig und das ist mal wichtig, aber das so runterzubrechen und zu schauen, was ist noch ein Bedürfnis und was noch und wo ist es super erfüllt, wo vielleicht ganz wenig und was schließe ich auch daraus? Na, das ist eine super Selbstreflexion.
Ja. Und das Zweite, was ich total gerne mag, ist der Listening Walk für zwei Menschen in einer Organisation. Und es wird wirklich minutengenau vorempfohlen, also 30 Minuten Zeit, das könnte man wunderbar in seiner Mittagspause machen, spazieren gehen zu zweit. Und dann einfach so Fragen beantworten wie, was bringt mich in einen Flow? Wann kann ich auf mein volles Potenzial zugreifen? Oder was würde ich jetzt am liebsten tun? Und einer erzählt einfach nur. Und der andere hört nur zu, 7 Minuten, zack, dann 3 Minuten, sagt der andere, was er verstanden und gehört hat, und dann wird eben gewechselt. Und das ist so dieses sich mal auf einer anderen Ebene kennenlernen. Und da ist dieses Spazierengehen so hilfreich dafür. Und auch dieses strukturiert Spazierengehen finde ich da mal sinnvoll. Das ist nicht einfach, wir plaudern halt so vor uns hin, wie wir es sonst in der Mittagspause machen, sondern wir nutzen die Zeit konkret für mal Beziehungsaufbau. Gefällt mir total gut.
Total, ja, und es ist auch eine beliebte Methode für Workshop-Pausen zum Beispiel, ne? Und das Schöne dran ist ja auch, es ist einerseits dieses freie Erzählen, also es spricht niemand mit, während ich 7 Minuten lang spreche, also das macht ja schon einmal was. Und umgekehrt dann steht ja noch dabei, danach gibt es so ein dieses aktive, empathische Zuhören. Das heißt, der Gesprächspartner, Partnerin bemüht sich dann nochmal zu spiegeln, was habe ich denn von dir gehört? Ja, auch das machst du ja bewusst nicht so im Alltag. Und dann höre ich nochmal, was darüber gekommen ist. Das sind im Grunde alles so Vorstufen von so einer Kommunikationskultur, die dann ja auch in einem Team total wertvoll ist. Oder wenn wir uns dann nachher die Methoden anschauen, die da ja auch im Grunde eingesetzt werden, dieses total empathische Zuhören. Und finde ich auch eine total schöne Methode. Vor allem eben auch, wie du sagst, das kannst du locker in einer Mittagspause einfach auch mal mit einem Kollegen zwischendurch oder tatsächlich auch mit Freunden machen. Also sehr schön.
Und da finde ich tatsächlich, also deswegen ist dieses Listening Walk ist für mich ein ganz, eigentlich fast schon, wenn du so willst, ein Game Changer in einer Organisation. Weil wenn ich solche Gespräche regelmäßig miteinander führe, und zwar auch regelmäßig, dann kommt es gar nicht mehr zu Konflikten, also zu eskalierenden Konflikten, weil du es einfach, sage ich mal, nicht emotionsfrei ist das falsche Begriff, aber du kannst die Dinge einfach ansprechen, ohne Angst jetzt, dass du
Ja,
einen verbitterst oder, naja, also, okay, ich bin
bin ich
zu
mir nicht ganz sicher,
optimistisch.
Angela, ob ich das unterschreiben würde, weil es geht, glaube ich, auch total gut, in solchen Listening Walks auf Themen einzugehen, die weit weg von unserem Konflikt sind. Also wenn ich da meine Vermeidungskompetenz jetzt mal anschauen würde, würde ich das wahrscheinlich schaffen. Ja.
Gut.
Aber ich meine, jede Art von Austausch und von Verbindung, das ist ja immer eine gute Voraussetzung für Offenheit und für Konfliktfähigkeit. Also somit unbedingt.
Nee, das ist sehr schön. Jetzt erzähl du bitte, wie du diese Methode der Restorative Circles findest.
Ja, also das ist ja das Kernelement letztlich von dem Buch, die Restorative Circles. Und die beschreiben sie auch wirklich sehr umfangreich. Letztlich sind da aber auch Methodiken drinnen, die sich durch alles ziehen, was sie hier beschreiben. Also es sind so Grundhaltungen, die wir ja schon angesprochen haben. Einerseits diese systemische Haltung. Es gibt nicht, einer ist schuld, also einer ist böse, der andere ist lieb oder ist Opfer, sondern es gilt vor allem, gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Empathie zu erzeugen, wodurch, indem wir verstehen, was sind so die Beweggründe, die Bedürfnisse des anderen und wie können wir durch diesen Dialog immer wieder dafür sorgen, dass alle die Standpunkte der anderen hören. Das ist ja so diese Grundhaltung. Nur mal kurz, weil Sie das so beschreiben, wie das entstanden ist. Sie sagen ja, das hat ein gewisser Dominik Barter in den 90er Jahren schon entwickelt. Diese Methode ist aber vor allem groß geworden in den brasilianischen Favelas, wo das eingesetzt wird zur, wie soll ich sagen, zur Verbrechensklärung oder zur Konfliktklärung auf, sage ich mal, schon drastischerem Niveau. Und die haben da extrem gute Erfolge erzielt mit dieser Methode. Und eben auch da diese Haltung, dass es nicht um reines, du bist schuld, du wirst bestraft geht, sondern dass hier eben wieder so ein bisschen mehr Frieden und Miteinander entsteht. Und das steckt ja auch schon im Wort, weil dieses Restaurativ, was sie da verwenden, da geht es ja darum, um die Wiederherstellung von Bindung, von Beziehung. Und das ist so das Kernstück des Ganzen. Also da kommt es her, sie sagen dann, dass es im Organisationsbereich jetzt erst nach und nach so ein bisschen Anwendung findet, dass es eher noch als innovativ gilt, die Methode. Gleichzeitig stecken da ein paar Dinge drin, die ja auch ansonsten im Unternehmenskontext angewandt werden. Ja, also so gewaltfreie Kommunikation und dieses systemische Denken. Also das wird natürlich da und dort schon anders auch verwendet, aber diese Restorative Circles, da sagen sie, das ist relativ neu. Sie haben da auch einen ganz klaren Ablauf dafür, also so wie bei den anderen Methoden und beschreiben, wie ein Team oder eben ein Unternehmen, eine Organisation oder auch einfach eine Gruppe diese Circles anwenden kann. Es ist unterteilt in Pre-Circle, in Main-Circle und in Post-Circle. Also es sind so drei Phasen dieser Methode. Und es geht darum, dass jemand, der das anleitet, also in dem Fall braucht es einen Moderator, kann aber auch aus dem Team kommen, dass der quasi durch diese Schritte führt. In der Vorbereitung geht es vor allem mal darum, alle mit ins Boot zu holen. Wer sind denn die Leute, die den Konflikt zum Beispiel haben? Wer könnte noch zur Lösung beitragen? In einem Team zum Beispiel könnten es auch alle sein. Da wird mit allen Einzelnen mal gesprochen als Vorbereitung für so eine Teamveranstaltung. Und da geht es vor allem mal darum, was war der Ausschlag, was war die Handlung, was sind die Emotionen, die Gefühle dahinter, was ist so der größere Kontext, sodass das einmal verstanden wird. Sie sagen auch, Grundvoraussetzung ist, dass alle freiwillig teilnehmen. Das heißt, in dieser vorbereitenden Phase wird auch nochmal mit allen gegengecheckt, ob sie freiwillig teilnehmen wollen. Wenn nicht, dann sind sie nicht dabei.
Ja, und darf, ganz kurz, und da, das fand ich dann auch wirklich das Beeindruckende an dieser Methode, dass dieser vorbereitenden Phase so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und wirklich bevor das Team gesamt zusammenkommt, mit jedem einzelnen Beteiligten ein klärendes Gespräch geführt wird, damit jeder schon, sage ich mal, mit dem gleichen Wissensstand, worum geht's jetzt, in das Gesamtmeeting reingeht und vorab schon sein Commitment gegeben hat, dass er erstens dabei sein will und zweitens an einer Klärung interessiert ist. Das finde ich, das macht einen Riesenunterschied für mich, ob ich sage, oh Gott, wir haben einen Konflikt, jetzt haben wir uns die Nicola eingeladen als externe Moderatorin. Du stellst dich hin und machst irgendwelche Viertelstunde einleitenden Worte, alle sitzen da und jeder denkt sich, ich habe keinen Bock, jetzt mit irgendwem hier über irgendwas zu reden. Und du darfst dich abarbeiten an unwilligen Menschen, die da sitzen. So läuft's ja normalerweise, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn externer gerufen wird in ein Unternehmen, wenn es um einen Konflikt geht. Aber so wirklich zu sagen, jemand wie du, also du wärst ja der perfekte Facilitator, finde ich, der erst Einzelgespräche führt mit denen. Was beschäftigt dich? Warum ist das für dich ein Konflikt? Welche Lösung wünschst du dir? Und, und. Also, das hat mich total bewegt.
Das stimmt, ja. Es ist schön, dass du das noch einmal so hervorhebst, weil das ist sicher auch etwas, was dir so ein bisschen einzigartig ist, dass dem so viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wenn man sich die drei Phasen anschaut, dann haben die ja auch alle so eine Art Überschriften, die sie formuliert haben. Also in diesem Pre-Circle, in dieser Vorbereitung geht es um Vertrauensaufbau, nicht nur zu den Konfliktparteien, sondern wirklich zu allen Einzelnen, dass die wissen, was machen wir hier, will ich mich darauf einlassen und wie du sagst, bin ich auch daran interessiert, hier gemeinsam eine Lösung zu entwickeln. Und ein wichtiger Punkt, den Sie immer wieder nennen, ist, dass es bei dieser Methode auch darum geht, eben nicht gut und böse, zwei müssen es klären, sondern um diese Eigenverantwortung, die alle so anerkennen. Und die wird da auch nochmal so ein bisschen abgeholt. Dann geht es in den Main Circle, das ist der Hauptteil des Ganzen. Also da geht es wirklich darum, diesen Dialogprozess zu schaffen, in dem die Konflikte besprochen und behandelt werden, sage ich mal. Und da haben Sie so ein total simples Gesprächsmuster, das aber wirklich konsequent immer und immer wieder durchgeführt wird. Das fand ich sehr spannend, weil Sie auch sagen, nicht irritieren lassen, dass es immer wieder dieselben Fragen sind. Trust the process sozusagen, das ist so gewollt. Da geht es darum, dass der oder diejenige, die den Konflikt ansprechen, als erstes befragt werden in der Runde. Und zwar mit der Frage, was möchtest du sagen oder womit willst du gehört werden und von wem? Das heißt, sie sprechen darüber, was sie da bewegt und sagen dazu, wer es hören soll. Das heißt, da gibt es eine Person A und die Person B, die soll hier angesprochen werden, die soll das hören im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der nächste Schritt, dass auf Person B zugegangen wird, die ja angesprochen wurde und sie wird gefragt, was hast du hier gehört? Somit ist wieder dieses aktive, empathische Zuhören. Die Person antwortet, was bei ihr angekommen ist. Ja, wurde hier beschrieben? Und dann wieder die Rückfrage zu Person A, ist es das, was du sagen wolltest? Und allein durch diese Fragen klärt sich etwas, was sonst im Konflikt ganz oft durcheinander gerät, nämlich was wollte ich sagen und was ist angekommen? Dieses Senden und Empfangen, was Sie auch ansprechen, ist ja speziell im Konflikt oft total durcheinander und unterschiedlich. Und dadurch entstehen ich fühle mich hier nicht verstanden. Und die sagen, durch dieses immer wieder Rückkoppeln, was willst du sagen? Was hat der andere verstanden? Ist es das, was du sagen wolltest? Und das immer und immer wieder wird eben dieses gemeinsame Verständnis geschaffen. Und dadurch kann eben das entstehen, dass ich wirklich merke, okay, ich verstehe jetzt, was du im Grunde sagen wolltest oder was in dir vorgeht. Und sie sagen auch, die einzige Gesprächsregel, die es da gibt, ist, dass jede Person sich so lange und so oft äußern darf, bis sie sich hier gehört und verstanden fühlt.
Das ist ein so gewaltiger Prozess. Also ich finde ihn wirklich gelungen. Und Sie schreiben ja auch, also eben, dass das unglaublich effektiv ist, weil dann eben alles auf den Tisch kommt. Und zwar aus der Sicht der betroffenen Personen. Nicht aus irgendeiner Führungskräftesicht oder weil der Moderator sich jetzt irgendwas überlegt hat, was da zu klären ist, sondern einfach, es geht darum, dass die Menschen sich wirklich auf allen Ebenen ausgesprochen haben. Auf der emotionalen Ebene und natürlich auch auf der sachlichen Ebene. Und das finde ich sehr, also wirklich, ich kannte diese Methode übrigens auch nicht. Also ich habe noch nie von der gehört vorher.
Also ich finde, es ist schon jetzt nicht unähnlich zu anderen Mediationstechniken, sage ich mal, wo es ja immer darum geht, dass du paraphrasierst, also nochmal wiederholst, was ist denn, haben wir dich richtig verstanden? Ja, das ist das, was ankommt. Ist es das, was du sagen wolltest? Einfach weil da oft so ein großer Versatz entsteht. Und der zweite Schritt, und das empfehlen sie ja genauso, ist, dass du als Facilitator oder Moderator auch wenn nötig mal nachfragst, was ist es wirklich das, was du sagen wolltest, oder da vielleicht mal Vorschläge machen, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Was ich gehört habe, ist das zum Beispiel, ja. Also das ist ja bei den anderen Methoden dann auch nochmal. Aber wo es darum geht, dass wir ja auch verstehen, welches Gefühl hat es ausgelöst, ja, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und da ist wieder diese totale Parallele zu allen anderen Lebensbereichen, weil ich brauche nur auf meine Kinder schauen. Und da macht es einen riesen Unterschied, ob ich sage, jetzt hört's mal auf zu streiten, ja. Oder ob ich daneben stehe und ihnen quasi spiegeln kann, das fandest du gerade ungerecht, dass sie das nimmt und obwohl es deines ist, ja, oder was auch immer es ist. Und das hat dich jetzt so geärgert. Das war eine Ungerechtigkeit und du möchtest, dass es gerecht ist, ja. Also im Grunde geht es auch nur darum, oft Bedürfnisse zu spiegeln. Und sobald wir merken, dass wir damit gehört werden, geht natürlich dieser Ärger sehr schnell wieder raus. Und ich glaube, das sind so Grundprinzipien, die hier auch zum Einsatz kommen.
Ein großartiges Buch. Und
Wirklich wahr, ja.
hast du noch letzte Worte? Das klingt jetzt schrecklich.
Zum Buch? Angela, ich würde einmal kurz trotzdem noch auf diesen Postzirkel eingehen,
Na
damit wir
klar,
das noch
entschuldige. Ich habe
drinnen
dich.
haben. Ja,
Ja.
ja. Also es gibt dann noch diesen Postzirkel, wo es darum geht, weil es werden ja auch Handlungspläne gemeinsam gestaltet. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns hören, sondern dann auch gemeinsam einen Plan haben, was tun wir jetzt konkret, um es zu verbessern. Das ist ja auch ein wesentliches Element. 6 bis 8 Wochen später soll es dann so eine Post-Circle-Situation geben, wo das Team sich nochmal anschaut, ist dieser Handlungsplan weiterhin gut für uns? Wollen wir ihn beibehalten? Wie läuft's? Oder wollen wir was verändern, sodass es eben dieses ins Tun kommen weiter aufrechterhalten bleibt und nicht verpufft? Ja, also es ist diese dritte Phase in dem
Ja.
Prozess. Ja.
Ja, und natürlich, deswegen Entschuldigung, dass ich dir die jetzt abwürgen wollte, ist es mit dann die entscheidende, damit anschließend auch tatsächlich eine Veränderung stattfindet und jeder der
Genau.
Beteiligten auch Verantwortung übernimmt für die Veränderung.
Total. Das ist eben diese Haltung. Jeder hat Eigenverantwortung in dem Prozess. Es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht oder sie werden gemeinsam gefunden und dann eben auch umgesetzt. Und das kann natürlich nur nachgehalten werden, wenn wir irgendwann wieder gemeinsam draufschauen, wie läuft's denn? Weil sonst ist es schnell wieder weg vielleicht, ja.
Also, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle, die sich dafür interessieren, wie sie in ihrer Organisation eine bessere Kommunikations- und Konfliktkultur entwickeln, wir legen euch dieses Buch wirklich ans Herz. Also ganz herrlich. Das ist irgendwie für mich auf jeden Fall eines, das ich oft gerne in die Hand nehme und mit einem Lächeln drauf gucke, weil es so schön ist. Genau. Und ganz toll, diese Methoden, gibt es auch Handouts dazu. Die kann man sich auf der Webseite von den beiden tatsächlich dann downloaden, wenn man damit arbeiten möchte. Aber also für mich ist schon diese Teamübungen, da gehört aus meiner Sicht ein externer Moderator zumindest am Anfang dazu. Aber gerade bei Konflikten, die vielleicht schon länger schwelen, wenn die dann hochkochen, die fliegen dir als Führungskraft so schnell um die Ohren, so schnell kannst du gar nicht hier schreien und dann eskaliert es nur noch mehr. Also ich glaube, ein Externer ist da wirklich eine wertvolle. In diesem Sinne. Nicola, vielen Dank für die Besprechung dieses Buches. Es war wieder ganz traumhaft mit dir. Und es
Danke
war
dir, Angela, dass du das,
interessant.
dass du mich das Buch finden hast lassen.
Genau,
Ja,
genau.
es war wirklich ein tolles Buch und es war sehr schön.
Ja, alles klar. Dann macht's gut da draußen und holt euch das Buch. Bis denn. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.